Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik, jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik.
Ein Blog, der ein gewisses Thema als Fokus hat und auf einmal total zu ganz anderen Themen schreibt. Sporadische LinkedIn-Posts. Oder ein Podcast, der am Anfang wöchentlich rauskommt, auf einmal pausiert und vielleicht dann irgendwann im 2-Wochen-Rhythmus weitergeht. Das sind Symptome, die zeigen, dass scheinbar einem in der Content-Marketing-Strategie irgendwas nicht stimmt. Und wir wollen heute darüber reden, wer was eigentlich beim Content-Marketing macht. Valerie, ich grüße dich.
Hallo Lars. Ja, das ist ein spannendes Thema und da haben wir ja beide so ein bisschen unsere Geschichten zu erzählen oder wissen aus Erfahrung, dass es immer gut ist, wenn man zumindest mal drüber gesprochen hat, wer eigentlich wofür zuständig und verantwortlich ist.
Auf alle Fälle. Also ich kenne das selber von mir und dann ist immer ein großes Learning, dass man, bevor die Prozesse dann auch so klarer werden, und darüber wollen wir heute auch sprechen, wendet sich natürlich gerade auch an Kleinunternehmen, zum Teil auch an Einzelunternehmen. Wir haben dann uns heute wieder ein schönes Problemszenario überlegt. Es geht um ein nachhaltiges Unternehmen aus dem Gartenbereich, machen Gartenplanung und haben sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Haben 5 Mitarbeiter und wie das so ist, haben einen Blog angefangen, sind auf Instagram aktiv, haben einen eigenen Podcast gestartet und sind halt sehr umtriebig, was das Thema Content angeht. Aber es zeigt sich einfach, dass viele Sachen unkoordiniert stattfinden oder veröffentlicht werden, wie ich schon am Anfang so sagte, ein Blogbeitrag immer wieder neuer, aber auch kein klarer Rhythmus. Auch teilweise ist nicht klar, an wen wendet sich eigentlich der Blogbeitrag, denn wenn vielleicht mal Pressemitteilungen veröffentlicht oder es gibt Blogbeiträge, die zu verschiedensten Themen veröffentlicht werden. Niemand weiß eigentlich wirklich, wer zuständig ist. Und am Ende gibt es natürlich sozusagen die Quittung. Und zwar natürlich soll es Leads geben, also neue Newsletter-Abonnenten gewonnen werden und natürlich auch neue Kunden. Und das alles funktioniert nicht so wirklich. Und die Ziele, die eigentlich festgelegt worden sind, werden nicht wirklich erreicht. Ja.
Das ist ja schon krass.
Das ist so das Problemszenario.
Dass man da Ziele festlegt und am Ende wird es nicht erreicht, weil das totale Chaos herrscht.
Genau.
Also das ist richtig unangenehm. Und das ist ja nicht nur blöd für das Unternehmen und für den Erfolg und Nichterfolg und für den Umsatz und Nichtumsatz und am Ende den Gewinn oder eben den Verlust, sondern das ist ja auch total unbefriedigend für alle Mitarbeitenden, die ja eigentlich wollen, dass das Unternehmen vorwärts kommt und die ja eigentlich auch dafür sich beworben haben, dass sie diese Rollen übernehmen und so weiter. Und oder halt natürlich, je nachdem, wenn es halt ein KMU ist oder halt ein Einzelunternehmer, ne, kommt dann natürlich immer drauf an. Aber das ist richtig schade.
Ja, aber kein Einzelfall, ne? Also ich kenne es wirklich aus der Praxis. Ich gucke mir ja wirklich viele Blogs an und du kennst es bestimmt natürlich auch. Und man hat dann manchmal das Gefühl, okay, jetzt sind sie am Veröffentlicht, auf einmal passiert gar nichts mehr, was ist denn jetzt los? Mhm. Oder auf einmal werden ganz andere Themen angesprochen und so weiter. Und das wirkt sich natürlich aus. Ne? Mhm. Also, und
total.
Ja.
Und es ist halt auch die, also worüber man dann auch sprechen muss, sind natürlich die Prozesse. Ne? Wie laufen die Freigaben? Wie frei oder wie selbst bestimmt oder eigenverantwortlich dürfen die MitarbeiterInnen arbeiten, ja, das sind natürlich alles, wenn es dann natürlich 1000 Flaschenhälse gibt, weil es Micromanagement herrscht, dann ist natürlich blöd. Also das kommt dann auch noch dazu, aber da sprechen wir dann später bei der Lösung drüber.
Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen, genau.
Zwischendrin, Lars, sind natürlich wieder Verbrechen geschehen, muss ich leider sagen. Ja, es ist dramatisch.
Ich lasse mich überraschen, wer heute der Mörder ist.
Content-Crime-File. Das Content Crime File ist dieses Mal: Der Beruf des Texters ist tot wegen KI. Und das passt ja super zur heutigen Folge und auch zu unserer vor kurzem oder noch nicht so lange her veröffentlichten Folge zum Thema AI Overview. Der Beruf des Texters wird jetzt komplett von der KI übernommen. Was sagst du, Sherlock?
Tja, wir stellen erstmal fest, es wird unendlich viel Content produziert. Man hat das ChatGPT und die ganzen anderen Tools. Man kann einen Prompt schreiben und man hat innerhalb von einer Minute einen kompletten Blogbeitrag. Ist das Schlaraffenland für jedes Unternehmen, was im Content-Bereich tätig ist. Und der teure Texter, der vielleicht 60 Euro die Stunde nimmt, was soll ich den denn noch dafür bezahlen? Also,
das ist aber günstig, der Texter.
Also, da ist er noch günstig, ja. Ich habe jetzt wirklich tief angesetzt, was das angeht, aber ja, also man kann extrem viel Geld sparen und man kriegt doch nachher die gleiche Qualität raus, oder?
Ach, findest du? Also Lars, machst du aber mal bitte einen Punkt, ne? Also das glaube ich ja eher nicht, dass man da die gleiche Qualität rauskriegt. Vor allen Dingen, jetzt wird ja auf LinkedIn auch schon diskutiert, dass man anhand vom langen Bindestrich erkennt, dass der Text von der KI erstellt wurde. Also da muss ich ja schon wirklich lachen, ne? Also,
das ist ja witzig.
Ja, total. Also das ist ja auch wirklich witzig, weil ich meine, die Satzzeichen, dass es eine KI überhaupt kann, das ist ja schon mal, dann ist es eine super KI, ne?
Ja.
Ich weiß es nicht. Wir haben es ja drüber gehabt. Ich glaube schon, der Beruf des Texters ist nicht tot. Er wird sich verändern, ja. Vielleicht bedeutet das Texten in Zukunft einfach gute Prompts zu schreiben, damit man gute Blogartikel rausbekommt. Und vor allen Dingen geht es ja um die Tonalität. Und selbst wenn man im Unternehmen als Texter oder Texterin arbeitet, kann man ja trotzdem auch seine Schreibstimme dort einsetzen. Also ich weiß nicht, das ist nicht so ganz zu Ende gedacht.
Du hast einen guten Punkt da angesprochen. Schreibstimme. Also gerade diese Punkte, ne? Also für wen mache ich das eigentlich? Und diese Markenstimme zu entwickeln, das ist ja auch was Empathie braucht.
Richtig.
Und eine KI ist da vielleicht nicht so geeignet. Natürlich kann man sich Anregungen holen und so weiter. Und ich finde, natürlich wird der Markt sich auch bereinigen. Texter ist ja kein geschützter Begriff. Das kenne ich aus dem SEO genauso. Und ich glaube, die richtig guten Texter, die werden auch natürlich auch mit KI ihren Markt finden und ihr Angebot rausbringen können. Die ganzen, die vielleicht den schnellen Euro machen wollten, die fallen vielleicht hinten mal runter. Die dachten, ja, gut, ich kann ja auch ein bisschen texten. Und insofern, dieses ganze Thema Recherche und so weiter, das ist ja immer noch relevant. Und das heißt, da brauchst du natürlich nachher auch jemand, der sein Fachwerk oder dann nicht sein Fachwerk, sondern sein Handwerk versteht.
Also ich habe neulich einen Newsletter darüber geschrieben und da bin ich aufs, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Cluetrain-Manifest, habe ich mich dran erinnert. Und da heißt eine These, also es sind 95 Thesen für das, also die wurden 1999.
Hat mit Luther nichts zu tun hier. Und
wie bitte?
Hat mit Martin Luther nichts zu tun, der die Thesen.
Nee, genau. Nein, also da lehnen sie sich natürlich dran an, aber 95 Thesen, wie man, das 1999 ist das veröffentlicht worden, wie man als Unternehmen in der digitalen Welt, die jetzt ja damals dann aufkam, überlebt. Und da steht zum Beispiel in der dritten, warte, ich muss das kurz raus. Unterm dritten Punkt steht: Von Menschen geführte Gespräche haben einen menschlichen Klang. Sie werden mit einer authentischen menschlichen Stimme geführt. Und das habe ich natürlich in meinem Newsletter auf Podcast bezogen, aber selbstverständlich gilt es auch für geschriebenen Text. Und unter Punkt 5 steht: Menschen erkennen einander am Klang ihrer Stimme. Das ist dann eher Podcast. Aber also ich glaube, wir dürfen dem allen, das ist total toll und total neu und alle springen drauf und jeder macht jetzt KI-Prompts und alle sind total geil drauf, ja. Aber man muss sich dann, glaube ich, auch wie bei vielem im Leben, wieder mal besinnen und mit Sinn und Verstand an die Sache rangehen. Ja.
Ich glaube schon, dass es herausfordernder wird, weil natürlich fallen gewisse, also komplette Sachtexte, die sozusagen völlig emotionslos sind, die können natürlich einen Großteil schon von der KI übernommen werden.
Ja, aber dann rankst du halt nicht. Also ich meine, damit erreichst du ja nichts.
Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Also genau, also das mit dem Ranking, da sind wir ja sowieso beim Thema KI, da haben wir ja auch schon eine Folge dazu aufgenommen, vielleicht da nochmal der Hinweis, die AI-Overview-Folge. Das ist natürlich ein Thema für sich, aber es braucht, so gewisse Grunddinge in einem Text, die halt wirklich rein nur eine Definition sind, die kann man natürlich mit der KI sich unterstützen lassen. Aber was du ja auch meinst, sind halt wirklich dann diese eigene Erfahrung und die Emotionalität, die natürlich zu einem Text auch dazu gehören. Das merkst du natürlich bei einer KI, dass das halt da nicht einfach nicht gewährt ist oder gewährleistet wird. Und das macht natürlich den Unterschied zwischen einem Text, der nachher nach auch einem fesselt und oder einen, der ja einen gähnend zurücklässt.
Genau. Eine Rolle, über die wir auch sprechen werden, ist natürlich der Texter. Den braucht es nach wie vor. Da bestehen wir drauf in dieser Folge natürlich. Aber erstmal wollen wir drüber reden, warum eine klare Rollenverteilung entscheidend ist. Was sind so deine Gedanken dazu? Was hast du so aus der Erfahrung mitgenommen? Warum brauchen wir klare Rollenverteilungen für Content-Marketing?
Also gerade Einzelunternehmen, aber auch kleine Unternehmen unterschätzen, glaube ich, häufig den Ressourcenaufwand für die einzelnen Projekte. Und dann heißt es mal schnell, lass uns doch mal einen Podcast machen. Das ist doch gerade... Das machen doch auch, weiß ich mal, unsere Konkurrenz auch, oder das ist gerade total angesagt und das wird halt nachher total unterschätzt. Und nachher ist einfach dann Chaos, weil dann nicht klar ist, wer eigentlich für was zuständig ist. Und dann macht es irgendwie, der vom Vertrieb macht dann irgendwie auch noch den Podcast mit oder.
Und man, oder man macht es nebenbei, weil man ja schon nebenbei irgendwie. Keine Ahnung, YouTube betreut oder so irgendwie was, ne?
Ja. Und jeder hat ja, und du kannst auch mal schnell da den Blogbeitrag oder den Online-Kurs, Udemy-Online-Kurs noch machen, dann kennst du dich ja aus, dann kannst du es ja auch noch mitbetreuen und so weiter, ne? Und dann passieren halt schnell, dass auf einmal jemand, eigentlich einen 36-Stunden-Tag bräuchte, um das hinzukriegen. Und dann fällt natürlich irgendwas hinten bei runter. Und dann sind wir natürlich auch ein bisschen beim Thema Prioritäten setzen.
Ja.
Also klare Rollenverteilungen sind halt total wichtig, um einfach auch nachher eine Konsistenz reinzukriegen, um einfach, dass auch nachher die Ziele erreicht werden können. Und was du auch vorhin schon erwähnt hast, die Motivation im Team.
Ja.
Also wenn jeder nicht weiß, was er eigentlich wirklich zu tun hat und beziehungsweise das so ein bisschen on the fly vergeben wird, das ist ja total frustrierend.
Absolut. Und was man natürlich auch noch vermeidet, ist Doppelarbeit und Lücken und außerdem schaffen Verantwortlichkeiten Verlässlichkeit. Also ne, man weiß, okay, das ist mein To-Do, das ist dann und dann fällig. Das ist, kann ich mir selber einteilen, wie ich mich da selbstständig organisiere, eigenverantwortlich arbeite und liefere. Und wie du auch schon gesagt hast, eben, dass der Content strategischer wird dadurch und halt auch konsistenter, weil Konsistenz ist halt auch sehr wichtig. Also, dass es eben Regelmäßigkeiten gibt. Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das mögen Menschen.
Ja, und diese Verlässlichkeit, die strahlt natürlich auf die Reputation aus. Also es wirkt natürlich nicht nur nach innen und nach außen. Mhm. Das heißt, du wirkst natürlich auch einfach als potenzieller Geschäftspartner einfach vertrauenswürdiger, weil das hat alles Hand und Fuß und wie du schon sagst, wenn halt Sachen irgendwie total unregelmäßig dann ausgespielt werden oder man hat Eindruck, das ist ein bisschen nach dem Zufallsprinzip, das merkt halt deine Zielgruppe oder das merkt dein potenzieller Kunde. Und das ist natürlich dann sozusagen die Königsdisziplin, da eine vernünftige Rollenverteilung hinzubekommen.
Was hältst du denn für so typische Rollen? Also was für Rollen gibt es denn so im Content-Marketing? Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören.
Das hängt natürlich ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab, ne? Also, was man so klassisch kennt, ist den Content Marketing Manager oder den Content Manager. Also der Marketing Manager, der auch für die grundsätzliche Strategie zum Beispiel zuständig ist. Was natürlich hilft, ist, wenn du halt natürlich auf einem Kanal extrem aktiv bist, dass du halt auch jemand hast, der halt auch eine Expertise für den Kanal hat. Sei es jetzt zum Beispiel in YouTube, dann kann man natürlich sagen, okay, entweder habe ich die Expertise wirklich im Unternehmen selber oder ich hole mir die halt von außen rein. Aber dass man da auch eine klare Zuständigkeit hat. Und wie du auch schon im Vorgespräch sagtest, ein Channel Manager wäre auch eine Möglichkeit.
Genau, also wir haben ja aufgeschrieben, wir haben uns ja eine Liste gemacht, ne? Wir haben den Themenplaner oder die Redaktionsleitung, der eben die ganzen Formate und Kanäle und Inhalte koordiniert sozusagen, dann den Texter, den wir ja jetzt, wo wir schon einen Abgesang geleistet haben, aber man braucht ihn immer noch, der Inhalte erstellt, Texte für, ne, Begleittexte, also Captions, für Grafiken, für Blogartikel schreibt, aber auch Captions für YouTube-Videos, die hochgeladen werden, auch Skripte für YouTube-Videos, ne? Das darf man nicht vergessen. Also es gibt natürlich auch, und in Unternehmen ist es eigentlich Usus, dass man scriptet, ne? Also Hobby-Podcaster machen das vielleicht eher nicht oder Hobby-Videografen, aber das ist durchaus sinnvoll, dass am Ende auch dann ganz klar ist, welche Botschaft soll denn gesendet werden, wie wollen wir auftreten, dass die Tonalität stimmt und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich SEO-ExpertInnen, Social-Media-ManagerInnen und eben, das könnte man jetzt, also das könnte man beliebig weiterführen. In kleineren Unternehmen kann man zum Beispiel den Social-Media-Manager und den Themenplaner als Channel Manager zusammen in einer Person darstellen oder anstellen sozusagen. Aber so, das sind so die typischen Rollen im Content Marketing. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Na, ich glaube, das sind die wichtigsten. Also die Frage, die ich mir gerade gestellt habe oder die Frage, die wahrscheinlich jetzt Hörer stellen würden, wäre, wie soll ich mir das alles leisten? Also ich soll jetzt irgendwie 5 Leute anstellen und ich denke, das, nachher geht es natürlich um die Ziele, ne? Ob wir unsere Ziele erreichen können. Wenn man halt merkt, okay, die werden nicht erreicht, dann muss ich halt was ändern. Ne? Also spätestens dann. Am besten fange ich natürlich vorher schon an, vorher geklärt zu haben. Ja. Aber nee, also.
Also wir zeigen ja nachher im Lösungsabschnitt sozusagen, wie der Aufbau oder die Aufteilung sein kann für kleine Unternehmen oder für Einzelunternehmer. Ja. Selbstverständlich ist es bei Einzelunternehmern ist es eine Person, die an alles macht, aber die weiß halt auch alles. Aber in einem größeren Unternehmen brauchst du ja irgendwie Prozesse, ne? Dass die Entscheidung von oben bis nach ganz unten ankommt, dafür braucht es halt dann Personal und Menschen, die das entsprechend ihrer Verantwortlichkeit weitertragen und das dann auch, also dass es dann umgesetzt wird. Und als Einzelunternehmer ist es natürlich eine ganz andere Nummer, das ist ja klar. Ja, und wir haben ja vorhin schon gesprochen auch über den Prozess, den es da gibt. Also jetzt in einem KMU, ja, würde ich sagen, in einem mittelständischen Unternehmen, beginnt meiner Meinung nach die Contentplanung für das Folgejahr mit der Budgetplanung im Herbst des Vorjahres. Also da wird entschieden, wie viel Geld die Marketingabteilung bekommt. Da muss der Marketingchef oder die Marketingchefin dafür sorgen, dass sie das, was eben umgesetzt werden soll, im Folgejahr auch finanziert werden kann. Ja? Und deswegen beginnt quasi eigentlich die Planung in der Abteilung selbst, schon im August, sage ich jetzt mal. Und im September, Oktober geht man dann mit dem gewünschten Geld zum Vorstand und sagt, hier bitte, das ist mein Kostenbudget, das hätte ich gerne, weil wir wollen das und das kommunizieren. Setzt natürlich eine Kommunikationsstrategie voraus, setzt das alles voraus und dann kann man das Geld in Anführungsstrichen beantragen. Ja, also im Grunde weiß ich dann schon im Vorjahr, okay, ich mache jetzt für das nächste Jahr 6 Videos, die kosten mich 10.000 Euro, also brauche ich schon mal 60.000 Euro. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, sagen wir mal 15.000 Euro, dann ist halt entsprechend mehr. Ne? Ja. Also das ist so der Prozess, der dahinter steht und dann sollte im Januar im Grunde der Redaktionsplan für das ganze Jahr stehen. Ja, weil man weiß ja, wenn ein neues Produkt rauskommt, dann will man das und das kommunizieren. Große personelle Entscheidungen stehen eigentlich auch schon länger fest. Das heißt, das kann man eigentlich auch schon dann in die Kommunikationsplanung einfließen lassen. Dann muss man natürlich auch innerhalb der Abteilung schauen, okay, habe ich genug Leute dafür? Brauche ich vielleicht noch jemanden mehr? Muss ich vielleicht auch Budget für externe Personen einkalkulieren in mein Kostenbudget? Bedeutet, wenn ich jetzt 6 Videos mache, dann müssen die gescriptet werden. Ich habe nur eine Texterin, die muss aber jede Woche auch noch einen großen Blogartikel schreiben, weil wir wollen ja künstliche Intelligenz jetzt haben, müssen wir uns ja wirklich jetzt ins Zeug legen mit den Blogartikeln. Das heißt, die braucht auch dafür mehr Zeit. Hat sie dann noch Zeit zu scripten? Wir haben ja noch einen Podcast, da scriptet sie auch. Und sie beschreibt auch noch alle möglichen Social-Media-Texte für Instagram und Co. Schafft sie das alles? Und da muss man einfach schauen, wie man sich dann organisiert. Und so kann man dann entscheiden, okay, kann ich das intern vergeben oder muss ich nach extern gucken, so wie du es vorhin auch schon angesprochen hast. Und natürlich ist es dann so, wenn ich jetzt Videos mache, dann muss ich auch wissen, welche Videos mache ich denn, in welcher Machart, ja, dann frage ich meinen SEO-Experten, du erzähl mir mal, wie ist denn da der Traffic auf der Seite mit dem Video und dann frage ich meinen Social-Media-Manager oder meine Managerin, wie sind denn da die Videosnippets gelaufen, welche liefen denn besonders gut und in dieser Machart sollten dann natürlich auch die Videos geplant werden, also das muss alles mit Sinn und Verstand und orchestriert ablaufen, dass es dann am Ende zu den Zielen passt und die sollte sich diese Content-Strategie, die es ja laut Robert Weller, wie wir gehört haben, gar nicht geben sollte, an der großen übergeordneten Marketing-Strategie orientieren. Und das sind so die Dinge, die also da so zusammenspielen.
Du hast gerade Robert Weller angesprochen, genau, also da verweist man nochmal auf die Folge mit Robert Weller. Keine Content-Strategie, da gerne mal reinhören. Ansonsten, hängt dann, was du umrissen hast, hängt immer ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Die Prinzipien sind aber immer die gleichen. Ne? Also Budgetplanung, Zeitplanung, Ressourcenplanung, das einfach realistisch einzuschätzen. Und umso früher man das macht, umso besser. Und dann hat man ja nicht das blaue Wunder, dass man nachher hinten raus auf einmal dann Sachen liegen bleiben und die Ziele einfach nicht erreicht werden. Deswegen, das haben wir ja auch schon in anderen Folgen schon besprochen, dass man halt auch Sachen immer messen sollte, also Zwischenziele sich setzen und diese auch messen, ob die erreicht wurden. Und dann wird nachher ein Schuh draus. Und
genau, und jetzt ist es ja so, eben weil du sagst Ressourcen, wir haben ja noch ein Content-Fundstück. Das Content-Fundstück der Woche. Du hast ein Content-Fundstück entdeckt, Lars. Das kostet auch Ressourcen.
Bin mal gespannt.
Was hast du mitgebracht?
Also ich bin ja, das weiß ja der eine oder andere von mir, ich spiele ja nebenbei noch Blindenfußball und ich höre auch den einen oder anderen Fußball-Podcast. Und vielleicht auch alle, die nur mal sporadisch Fußball sich anhören oder anschauen, kennt bestimmt den Toni Kroos, hat eine Nationalmannschaft gespielt und der hat auch mit seinem Bruder einen eigenen Podcast.
Ach,
und
was.
Die haben eine App vorgestellt, Campfire FM. Und die haben sie vor einem Jahr schon vorgestellt und die schwören auf diese App, beziehungsweise die bewerben sie halt, weil sie selber Influencer sind für die App. Also die sponsern das Ding auch mit. Und ich fand es total spannend, weil natürlich das ganze Thema Social Audio und wie schaffe ich es, meinen Podcast mit einer Community zu verbinden, natürlich ein großes Thema ist. Und die App hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, da sozusagen so das Instagram der Podcaster zu werden. Mhm. Was denkst du darüber? Du hast mal reingeschaut
ja, und reingeklickt. Also was haben die denn da erzählt über diese App? Also ich meine, warum sind die denn da
dass
so
bekannt? Dass man halt als Podcaster mit den Hörern in Verbindung treten kann.
Aha. Und wie heißt der Podcast von dem?
Der Podcast heißt einfach mal Luppen.
Aha. Ja, gut. Also ich habe mir die App mal angesehen, Lars. Und da sind drin 2, 4, 6, 8 Podcasts.
Wow.
Und die sind also Apofika, Presseclub mit Markus, was weiß ich was, willkommen im Apokalypse und Filterkaffee Presseclub. Dann haben wir den Apokalypse und Filterkaffee, dann Baywatch Berlin, dann der Sophie Passmann Podcast, dann Dudes, dann einfach mal Luppen. Logisch, dass die dafür Werbung machen. Dann Geschichten aus der Geschichte und der OMR-Podcast. Das war's.
Und hast du mal irgendwo reingeklickt?
Nee, man muss da beitreten. Man muss, also das ist so aufgelistet, der Reihe nach, so wie ich jetzt vorgelesen habe. Und dann muss man auf Beitreten klicken. Also das kann ich jetzt hier mal machen, so halb live. Ja. Ich gehe mal in Apokalypse und Filterkaffee. Und dann werden dir da die Community-Richtlinien vorgelesen oder gezeigt. Mhm. Keine Fake News, keine Werbung und Spam, Humor ist willkommen. Sachlich bei ernsten Themen, ja okay, dann mache ich hier beitreten. Und dann bin ich hier drin. Und dann kann man hier... Ja, dann kann man hier liken und so Feuer, also Campfire heißt ja die App, ne? Lagerfeuer. Ja, ja. Guck an. Und kann da so halt interagieren mit denen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, ist natürlich mit 8 Podcasts noch recht übersichtlich.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, das ist halt wieder Promi-Podcast-Ding. Also da ist ja kein einziger Indie-Podcast drin. Also es sind ja alles nur die 30.000 Millionen
Klar,
Hörer.
Die wollen natürlich erstmal die Podcasts, wo man schon 50.000 Hörer pro Folge hat, wo damit da ordentlich sozusagen
da kann man ja total davon Leute ausgehen, dass man reinkommt. Da tatsächlich total mit dem Host in Verbindung tritt, ist klar, ne? Nicht, dass da irgendwie ein Community-Manager dahinter stecken würde. Nein, da schreibt natürlich hier, Micky Beisenherz höchstpersönlich. Das glaubt ja wohl kein Mensch. Also ganz ehrlich, naja.
Ja, gut. Also das Prinzip dahinter ist ja erstmal vielleicht gar nicht so schlecht. Die Frage ist wirklich, ob das sich sozusagen, wie du schon sagst, ob das nachher so eine Promi-Podcast-Geschichte nur bleibt.
Mit Sicherheit, weil sonst bekommt ja die Leute nicht drauf. Ja. Aber siehst du,
das ist am Anfang auch vielleicht in Ordnung, ist die Frage, wie sich es halt weiterentwickelt.
Bist du beigetreten, kommst du nicht mehr raus.
Nee.
Musst du für immer da drin bleiben. Ja. Ah, warte doch. Community verlassen. Ja, so, jetzt bin ich Gott sei Dank Glück gehabt.
Naja, also wir haben es mal vorgestellt und vielleicht der ein oder andere Hörer testet es doch einfach mal, was ihr dazu denkt.
Gebt vielleicht influenzen wir jetzt auch.
Eure Rückmeldung. Wir werden es weiter testen, weiter sozusagen weiter ausprobieren. Die Podcaster sind natürlich so, dass sie da jetzt irgendwie auch dann mal kommen. Also ich weiß es jetzt von dem einfach mal Luppen-Podcast, dass sie dann da auch einen sozusagen mit in den Podcast reinnehmen, der irgendeine Frage gestellt hat. Und das hat natürlich, wenn du natürlich die großen Fans hast von Toni Kroos oder so, die sind natürlich dann total begeistert, wenn sie dann da reingenommen werden in die Sendung und so weiter. Das ist natürlich, inwiefern das wirklich funktioniert, so für einen B2B-Podcast, sei mal dahingestellt. Hm. Aber es ist auf alle Fälle eine App, die sehr interessant ist, wo es darum geht, Community-Aufbau zu betreiben.
Genau, wir haben es jetzt schon öfters angesprochen, dass wir definitiv auch wie immer Lösungen präsentieren für das Problem, das wir skizziert haben. Wir haben zum Beispiel, was auch finde ich, also das mache sogar ich, ne? Und ich mache das jetzt nicht hauptberuflich mit meinen Podcasts, sondern Oder wir beide machen es ja auch. Ich meine, gut, wir haben einen Redaktionsplan, ne? Und wir haben eigentlich auch feste Zuständigkeiten. Die haben sich so unausgesprochen, also manche haben sich ausgesprochen, manche haben sich unausgesprochen ergeben, dass ich zum Beispiel den Podcast schneide, ja, dass wir gemeinsam aber den Titel festlegen und so weiter. Und wie so der Ablauf ist und dass wir strukturieren, die Folgen, dass wir uns immer, wir skripten nicht, aber wir machen uns einen Ablaufplan. Das machst meistens du. Wir haben unsere festen Rubriken, ne, das Content Crime File und das Content Fundstück der Woche, immer wenn wir Duo-Folgen machen und zum Beispiel noch das Content oder dann ein Content-Mosaik-Quiz, wenn wir einen Gast haben. Also, das sind so Sachen, die wir festgelegt haben. Und wo wir auch feste Zuständigkeiten gemacht haben. Ja, und wir besprechen uns eigentlich, wir sprechen uns eigentlich einmal die Woche. Mhm. Entweder weil wir aufnehmen oder weil wir was besprechen müssen. Ja, das sind so unseren kleinen Podcast als, sage ich jetzt mal, EinzelunternehmerInnen.
Noch kleinen Podcast, sagen wir dazu.
Genau. Der Lösungsansatz, ja. Also, und das hilft auch. Also, der Redaktionsplan, der war richtig gut, dass wir den eingeführt haben.
Genau. Aber das sind ja sozusagen, das ist das Einmaleins, ne, von in der Content-Strategie natürlich, solche Sachen zu machen, um nachher auch, wie du schon sagst, die klaren Zuständigkeiten zu haben, klar zu klären, wer was macht und natürlich auch ein bisschen danach, was liegt dem einen vielleicht mehr, was liegt dem anderen weniger. Und ja, das sind so, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, ne?
Genau, wir haben
sozusagen.
Ja. Was meinst du denn jetzt? Die externe Unterstützung oder?
Zum Beispiel, genau. Ja.
Genau. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man einen Workshop macht mit einem Berater, zum Beispiel für Podcast- oder Suchmaschinenoptimierungsstrategie, dass man auch den Content auslagert, das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Dass ein Texter vielleicht dazu gebucht werden muss und dass man vielleicht auch so ein Aufgabentool nutzt wie Trello, Notion oder Asana, um die Aufgabenverteilung einfach zu organisieren. Genau. Mhm. Oder dann halt auch die 80-20-Strategie, dass man halt sich auch reduziert, also dass man nicht sagt, ich will, keine Ahnung, 20 Blogartikel im Monat veröffentlichen oder 30 LinkedIn-Posts, sondern dass man sich halt wirklich fokussiert auf gezielten Content, auf hochwertige Blogposts, was ja immer wichtiger wird, ne, durch AI Overview. Und dass man sagt, okay, man veröffentlicht nur eine Podcast-Folge pro Monat, weil man es anders nicht hinbekommt. Also, aber Hauptsache eben diese Konsistenz. Und du hast es eigentlich schön aufgeschrieben: Fokus auf Evergreen-Content statt auf Aktionismus. Und auch eine Möglichkeit, Aufgaben rotieren zu lassen, dass man auch immer so ein bisschen die Perspektive wechseln kann. Ja.
Also diese 80-20-Strategie finde ich halt total sinnvoll. Da geht es ja auch so ein bisschen, was kann ich mit 20% sozusagen des Inputs, wo kriege ich 80% Output?
Ja.
Das heißt, nachher zu schauen, okay, ich habe jetzt, weil wir sind jetzt in Situationen, wo Sachen vielleicht aus dem Ruder gelaufen sind, wo nicht mehr so klar ist, wie schaffe ich das eigentlich alles? Und dann zu schauen, okay, was hat bis jetzt eigentlich am besten funktioniert? Was hat uns am besten auf unsere Ziele eingezahlt? Was hat uns am meisten Kunden gebracht? Was hat uns am meisten Newsletter-Abonnenten gebracht? Etc., etc. Und dann natürlich davon mehr machen und vielleicht dann wirklich mal woanders den Zopf wirklich abschneiden im schlimmsten Fall und sagen, okay, ja gut, wir stecken irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche irgendwie in neue YouTube-Videos, aber wir kriegen immer nur 3 Klicks drauf. Hm. Dann kann ich natürlich extrem viel reinstecken und dann vielleicht auch nochmal einen Berater mit reinnehmen. Oder ich sag's, ja gut, wir fänzeln vielleicht das ganze Projekt, weil es läuft auch mehr schlecht als recht und macht eigentlich, widerstrebt total sozusagen unseren Qualitätsansprüchen oder Richtlinien intern.
Mhm.
Und dann gehen wir lieber, zum Beispiel auf Social Media oder halt andere Kanäle, auf denen wir wirklich schon gut funktionieren, beziehungsweise die halt gut funktionieren, wo wir unsere Zielgruppe viel besser angesprochen kriegen und wo wir dann am Ende des Tages vielleicht auch schon drüber Kunden gewonnen haben, etc. Und Das ist ja letztendlich, worauf es ankommt. Und dann sind wir halt wieder beim Thema auch Motivation. Das wird natürlich am Ende des Tages auch das Team motivieren. Und das hat dann wieder natürlich einfach wieder andere Vorteile sozusagen. Und diese Lösung ist natürlich auch nachher ein Teil der Lösung, ist ja auch einfach ein starkes Team zu haben, was auch gerne einfach auch arbeitet.
Es ist eigentlich ganz klar, man braucht eine Rollenverteilung auch und man braucht einen Prozess, ne? Egal ob Einzelunternehmer oder Konzern. Es muss einfach irgendwie, nicht irgendwie, es muss strukturiert sein und es müssen die Verantwortlichkeiten klar definiert sein. Und dann steht dem Content Marketing im Grunde nichts im Wege. Wichtig ist auch, und das, da weise ich auch nochmal auf die Folge mit dem Robert Weller hin, dass sich die Content-Strategie im Grunde von der Marketing-Strategie ableitet und dass man deshalb relativ früh schon weiß, was eigentlich im laufenden Jahr kommuniziert wird und was man da an Ressourcen braucht. Und dann hat man auch Zeit, wenn man da nämlich das Jahr nur zu 80% vollknallt, hat man auch Zeit, auf Eventualitäten zu reagieren oder auf spontane kreative Ideen oder sonst irgendwie was. Aber es muss strukturiert sein. Und das ist eigentlich so das, was ich dazu noch sagen möchte. Als Ergänzung, ich weiß nicht, was hast du noch?
Ich möchte gerne auf unsere Folge zum Content Audit noch hinweisen.
Ja.
Weil das passt auch in dem Fall sehr gut, weil wenn man viel Content erzeugt, dann ist ein Content Audit halt total hilfreich. Biete ich ja auch regelmäßig an für meine Kunden. Und auch da einfach die Erfahrung, okay, da hat man dann auch einen Blick von außen und es ist nie zu spät, sozusagen eine Struktur reinzubringen. Und das, ja, rentiert sich am Ende natürlich total.
Genau, und warum du das auch ansprichst mit dem Content Audit, weil da natürlich auch abgeleitet werden kann, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, welche Inhalte laufen denn eigentlich? Ne? Was sollte man denn strategisch produzieren an Content, damit der Erfolg sich einstellt?
Genau. Ja, so. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es wieder Feedback gibt zur Folge und auch vielleicht zum Fundstück der Woche, wie gesagt, gerne kommentieren oder uns halt auf LinkedIn auch gerne Rückmeldung geben. Also, hat wieder viel Spaß gemacht und auf bald.
Ja, auf bald. Bis dann. Ciao.